Ehre Gottes Lamm. Ja, Herr, das will er tun, dich loben und ehren und preisen. Und dir danken dafür, dass du lebendig unter uns bist. Herr, so bitten wir dich, dass du nun Reden und Hören segnest, dass wir dich erkennen können und dass du uns veränderst, Herr. Amen. Es gibt für mich ein paar neue Gesichter, die ich bis jetzt noch nicht kenne. Schön, freut mich sehr. Von daher sage ich doch ganz kurz, wer ich bin. Eigentlich brauche ich das fast nicht mehr, weil ich doch öfters hier in Überlingen bin. Ich bin der Manfred Dreher, komme aus der Baptistengemeinde Friedrichshafen und bin hier schon fast kein Gast mehr, sondern immer wieder mal gern da. Ja, seit vielen Jahren bin ich freigestellter Betriebsrat bei der Deutschen Post AG. Als Betriebsrat muss ich sehr viel mit Menschen reden. Über ihre Probleme, über die Schwierigkeiten bei der Arbeit, aber auch viel über persönliche Probleme. Am liebsten mache ich das Auge im Auge, weil man dann auch völlig darauf direkt reagieren kann. Aber mir geht es so, dass mich sehr, sehr viele Menschen auch übers Handy anrufen. Sehr viel meiner Kommunikation läuft übers Handy ab. Handys sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ja, schon Kinder mit 7 und 8 Jahren sind nicht selten mit Handys anzutreffen. Man kann heute kaum in ein Restaurant gehen, ohne nicht irgendwo am Nachbartisch irgendein Handy klingeln zu hören. Und ich bin überzeugt, auch heute Morgen in diesem Raum, wo wir uns Gott nahen wollen, gibt es viele Menschen, die ihr Handy dabei haben. Das ist jetzt nicht schlecht, nichts Negatives. Man will ja keinen Anruf verpassen, oder? Ich habe mich gefragt, woran liegt es, dass Handys solch einen Boom haben? Wer weiß, was Nomophobie ist? Nomophobie. Man könnte sie fast als eine neue Art von Krankheitsbild nennen. Es ist die Angst, nicht erreichbar zu sein. Und es gibt schon viele Menschen, die wirklich so darunter leiden, dass sie in psychologische Beratung deswegen müssen. Nomophobie. Nach Umfragen und Studien verbringen wir täglich durchschnittlich 1/3 des Tages mit dem Handy, mit dem Smartphone. Und Stunden umgerechnet durchschnittlich jeder 3,5 Stunden. Wobei die Jüngeren ein bisschen mehr brauchen, die Älteren ein bisschen weniger. Ich bin manchmal erschrocken, mein Handy sagt mir immer wieder während des Tages Bildschirmzeit, wie lange ich das Handy in der Hand gehalten habe. Und manchmal erschreckt mich das schon, weil es nicht mehr bewusst ist. Kommunikation ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. So sind wir von Gott angelegt. Außerdem brauchen wir auch das Gefühl, wichtig zu sein oder etwas Wichtiges zu tun. Und das Handy vermittelt so ein Stück davon, wichtig zu sein. Man braucht mich, deswegen muss man mich anrufen. Deswegen muss ich überall, immer und überall erreichbar sein. Jeder kann mich zu jeder Zeit, an fast jedem Ort, jederzeit erreichen. Das Gleiche gilt natürlich auch andersherum. Ich kann jeden fast immer mit dem Handy erreichen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Das Handy ist eingeschaltet, die Batterie ist nicht leer, man befindet sich in keinem Funkloch, dann kann ich fast jeden zu jeder Zeit erreichen. Irgendwie erinnert mich diese ganze Begebenheit und Geschichte mit dem Handy an unser Verhältnis mit Gott. Gott hat uns in der Bibel zugesagt, immer bei uns zu sein. Matthäus 28. Dazu hat er seinen Sohn in die Welt gesandt und später den Heiligen Geist. Er möchte mit uns alle Zeit in Verbindung sein, im Gespräch sein. Ich habe schon viele Menschen kennengelernt, die wirklich auf der Suche nach Gott waren, die auch alles Mögliche unternommen haben, um zu sagen, ich möchte in diese Verbindung mit Gott kommen. Manche haben Anstrengungen gemacht und haben gesagt, ich muss das und das und das tun, damit ich ein guter Mensch bin, um vor Gott angesehen zu sein. Andere haben durch ihren Verzicht, haben auf Dinge verzichtet, weil sie gesagt haben, ich möchte, dass Gott mit mir in Verbindung kommt. Und sie haben gesucht. Und Gott hat sich finden lassen. Ich habe mit vielen Christen geredet, die schon manche Stunde damit gehadert haben, mit Gott zu reden, aber eigentlich das Gefühl zu haben, das ist ein Selbstgespräch. Und auch ich selbst habe schon das ein oder andere Mal darüber geklagt, Gott, reichen meine Gebete nur bis zur Zimmerdecke oder hörst du mich wirklich? Weil ich manchmal diesen Gott nicht mehr hören konnte in meinem Leben. Wie geht es euch? Geht es euch manchmal auch so, dass ihr euch fragt, wo ist denn dieser Gott? Wie spüre ich ihn? Höre ich sein Reden noch? Es ist schon fast wie mit dem Handy. Ich kann zwar in mein Handy reinreden, doch wenn ich keine Verbindung aufgebaut habe, dann nützt das ganze Reinreden nichts. Wer würde schon in ein Handy reden, wenn ich den, den ich erreichen möchte, nicht am anderen Ende habe? Beim Handy gibt es bestimmte Voraussetzungen, um eine Verbindung herzustellen. Ich muss die Nummer freischalten lassen, ich muss das Handy einschalten, ich muss die Telefonnummer eingeben, ich muss auf den Knopf drücken. Und ich habe mich gefragt, gibt es vielleicht auch bestimmte Voraussetzungen, um mit Gott in Verbindung zu treten? Oder vielleicht Bedingungen, Voraussetzungen hört sich so absolut an. Gibt es bestimmte Bedingungen, um mit Gott in Verbindung zu treten? Und ich möchte mit euch heute Morgen über 7 Voraussetzungen, Bedingungen sprechen, die ich so in der Bibel gefunden habe, wo es darum geht, in diese Verbindung mit Gott zu kommen. Ich möchte aber gleich vorausschicken, Gott ist größer als alles andere. Und Gott kann zu uns reden und mit uns in Verbindung treten, selbst wenn wir keine von diesen Voraussetzungen praktisch erleben. Weil Gott immer unsere Grenzen sprengen wird. Gott ist immer größer als all unser Anspruch, ist immer größer als all unsere Überlegungen und Gedanken. Diese 7 Punkte erheben auch keinen Anspruch auf Vollkommenheit. Es ist auch nicht so, dass nur dann Gott mit uns reden kann, wenn wir 3, 4, 5 davon einhalten, sondern selbst wenn wir keins einhalten. Gott kann mit uns in Verbindung treten. Gott kann. Und das ist immer ganz wichtig. Das sollten wir bedenken, wenn wir einfach über diese Punkte reden. Diese Voraussetzungen, die in der Bibel angesprochen worden sind, sollen als Wegweiser dienen für ein Reden mit Gott, das Gott erhören will und auch erhören kann. Denn er hat zugesichert, dass er uns hören will. Es ist kein Forderungskatalog, sondern eine Orientierungshilfe, die uns Gott gibt, damit unser Glaubens- und Gebetsleben lebendiger wird und uns Gott einfach immer näher bringen will. Welche Voraussetzungen gibt es nun? Erstens, der Beter muss Jesus als seinen persönlichen Herrn kennen. Das klingt jetzt erstmal total banal und hier vielleicht auch ein Stück weit deplatziert. Ist es so? Ich habe viele Menschen kennengelernt, die zu Gott beten, obwohl sie nicht an einen Gott glauben, obwohl sie nicht einmal glauben, dass es Gott gibt. Warum? Weil sie glauben, dass es ihnen einfach gut tut. Psychologische Gründe. Dass sie sich besser dabei fühlen, wenn sie zu jemandem reden, auch wenn es den gar nicht gibt. Gott aber hat uns das Gebet gegeben, um in ein Verbindungsverhältnis mit ihm zu kommen. Und er möchte mit dem Gebet eine Verbindung aufrechterhalten, denn jede Beziehung kann nur leben, wenn wir in der Kommunikation miteinander sind. Erst in einer lebendigen Gottesbeziehung bekommt das Gebet seinen eigentlichen Sinn. Das Gebet hat ja den Sinn oder das Ziel, mit Gott in Verbindung zu treten. Und wenn ich gar nicht daran glaube, dass es einen Gott gibt, dann hat auch das Gebet sein Ziel verfehlt. Das Gebet selbst kann sogar so eine Art Messspiegel sein. Messspiegel dafür, wie mein Verhältnis zu Gott gerade ist. Wenn ich Stress mit meiner Frau habe, was natürlich nie vorkommt, dann merke ich, dass das Reden weniger wird. Wir gehen uns aus dem Weg, wir reden nicht mehr miteinander. Wenn du merkst, dass deine Gebetszeiten immer weniger werden, wenn du merkst, dass deine Gebetsanliegen immer oberflächlicher werden, dann frag dich mal ganz still für dich, wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Gebet kann ein Messspiegel dafür sein, wie meine Verbindung zu Gott aussieht. Oft ist dann mein Verhältnis zu Gott auch oberflächlich oder getrübt. Aber das muss nicht so bleiben. Gott sagt heute Morgen, ich möchte neu mit dir anfangen. Ich möchte in Verbindung mit dir treten, denn das ist mein erklärtes Ziel. Und wenn du merkst, dass du so eine Flaute hast, dann wartet Gott auf dich, dass du wieder zu ihm kommst, dass du wieder in diese Verbindung mit ihm hineingehst und mit ihm redest. Heute will Gott neu mit dir beginnen. Die zweite Voraussetzung: Der Beter muss gehorsam sein. Gebet hat immer etwas mit Gemeinschaft mit Jesus zu tun und in diese Gemeinschaft hineinzuwachsen. Und dazu will uns das Gebet auch führen, dass Gott durch Gebet etwas in meinem Leben bewirken möchte. Es gibt ein schönes Beispiel dazu. Ich kann nicht für einen Menschen beten, den ich hasse. Das Gebet für einen anderen Menschen will ja, dass ich diesem Menschen das Beste gönne, dass er das Beste haben soll. Und das geht nicht, wenn ich diesem Menschen gegenüber mit Hass begegne. Gebet verändert mich, verändert mein Leben und verändert auch meine Beziehung zu dem, für den ich bete. Fäuste kann man nicht falten zum Gebet. So singt Manfred Siebald in einem Lied. Wenn ich für Menschen bete, wird Gott auch mich und mein Gebet und mein Verhältnis zu diesem Menschen ändern. Könnte es sein, dass ich merke, dass ich für Menschen nicht mehr bete, weil ich vielleicht gar nicht will, dass das Verhältnis verändert wird? Weil ich so stolz bin und sage, der hat mich mal verletzt, darum bete ich nicht mehr für ihn. Das kann ein Gebetsleben verändern. Gott möchte uns verändern. Könnte es sein, dass mir Gott im Gebet auch Dinge zeigt, die er von mir erwartet? Geh zu diesem Menschen und entschuldige dich zum Beispiel. Und ich bin nicht bereit, diesen Schritt zu gehen. Gehorsam hat was mit Horchen zu tun, mit Hören, auf Gott hören. Ein Prediger sagte einmal, viele Beter brauchen keine neue Gebetserfahrung. Sie brauchen einen Tritt in den Allerwertesten, endlich mal das zu tun, was ihnen Gott schon lange als nächsten Schritt gezeigt hat. Und wenn es so ist, dass du merkst, dass dein Gebet momentan auch wirklich so flau ist, du nichts mehr erfährst, dann frag dich mal, Kann es sein, dass Gott dir etwas gezeigt hat, was du als nächsten Schritt tun sollst, was er von dir erwartet, und du nicht bereit bist, das zu tun? Dann könnte es sein, dass Gott darauf wartet, dass du diesen Schritt tust, damit er dich weiterführen kann. Und wenn du diesen Gehorsamschritt nicht tust, stagniert dieses Verhältnis von Gott zu dir. Beten hat was mit Gehorsam zu tun. Die dritte Voraussetzung: Der Beter darf nicht zweifeln. Im Jakobusbrief wird diese Voraussetzung sehr klar aufgezeigt. Dort wird scharf formuliert. Da Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 7, ein Zweifler denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfange. Das Wort für Zweifel, das hier benutzt wird, steht bildlich für einen Menschen, der zwei Herzen hat, der zwei Seelen hat. Er ist dauernd hin und her geworfen. Ein Zweifler wird sich nie ganz auf Gott verlassen können. Er schwankt immer hin und her zwischen Glauben, Verstand, eigener Erfahrung oder den Unzulänglichkeiten des Lebens. Er wird auch nie einen Glaubensschritt tun können, der ihn herausfordert. Warum? Es könnte schief gehen. Und dann braucht der Zweifler eine Alternative. Ein Zweifler kann sich nicht von Gott abhängig machen, weil er ja immer etwas zur Absicherung braucht. Zwei Seelen in einer Brust haben. Und wenn es nichts wird mit der Gebetserfahrung, dann kann ich immer noch den nächsten logischen Schritt tun. Gott möchte uns aber oft zeigen, dass das Ende unserer Möglichkeiten für ihn erst der Anfang ist. Und manchmal muss uns Gott an das Ende unserer Möglichkeiten führen, damit wir anfangen, ihm so zu vertrauen, dass er anfangen kann, die Dinge in meinem Leben zu verändern. Und dann werden wir erleben, dass Gott auch Wunder tut. Gott kann und wird oft über unsere Möglichkeiten hinweg handeln. Aber wir müssen mal anfangen, ihm wirklich zu vertrauen, dass er über unser Bitten und Verstehen hinweg handeln kann. Im Psalm 18, Vers 30 heißt es: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Lasst uns lernen, nicht an unseren Unmöglichkeiten hängen zu bleiben, sondern mit unserem Gott über Mauern zu springen. Und zwar oft über Mauern, die wir uns selber aufgebaut haben. Die vierte Voraussetzung: Gott ist der Handelnde. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine sehr heilsame Erfahrung gemacht. Ich habe mein Gebetsleben einfach mal analysiert. Müsste man machen. Herr, du weißt um die Schwierigkeiten, die XY hat. Bitte schenk ihm dieses oder jenes. Oder nimm doch Herrn Z die Krankheit, damit er Freude am Leben hat. Oder die XY, bitte ich schenk ihr das, weil sie das braucht, um dieses oder jenes zu erreichen. Hilf ihr aus den finanziellen Schwierigkeiten und so weiter. In einem großen Teil meiner Gebete habe ich Gott sehr genau vorgeschrieben oder sehr genaue Vorschläge gemacht, wie Gott zu handeln hat. Und was er zu tun hat, weil ich mir so viel Gedanken darüber gemacht habe. Wir denken oft in sehr begrenzten Vorstellungen davon, wie Gott unser Gebet erhören muss. Und nicht selten versteifen wir uns so sehr darauf, wie Gott zu handeln hat, dass wir gar nicht mehr mitkriegen, wie Gott Gebet erhört hat, aber so ganz anders, als wir es ihm vorgeschlagen haben. Gott kann. Und ich glaube, dass viele Gebetserfahrungen von uns Gebetserhörungen wären, würden wir mal wirklich nachfragen, wie Gott gehandelt hat. Könnte es sein, dass wir kaum noch Gebetserhöhung erleben, weil wir nur darauf fixiert sind, dass Gott so gehandelt hat, wie wir das Gott vorgeschlagen haben? Vielleicht hat Gott schon lange gehandelt und wir haben es gar nicht mitgekriegt. Wir wissen doch oft gar nicht, was wir beten sollen und wie wir beten sollen. Wir wissen auch nicht, was das Beste für unser Gegenüber ist. Ich weiß es ja nicht mal für mich selber. Gott hört Gebet. Aber wie er es hört und erhört, müssen wir schon ihm überlassen. Er weiß doch, was wirklich das Beste ist. Und er ist viel größer als mein ganzes Vorstellungsvermögen. Ich finde einen Vers im Römer 8, Vers 26 so genial. Ich bin total begeistert drüber. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist Gottes selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Hey, was ist das für ein Wort? Der Geist Gottes nimmt mein Gebet und bringt es vor Gott. So unvollkommen es sein mag, so verdreht es sein mag, auch vielleicht so von falscher Spur, wie ich habe, es sein mag. Ich darf vor Gott stammeln und darf ihm sagen, ich weiß nicht, was das Beste für diesen oder jenen ist. Aber du, Herr, du weißt es. Und der heilige Gott vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Und es kommt so an bei Gott, dass Gott das Gebet erhören kann. Wenn wir begriffen haben, was dieser Satz heißt, ich glaube, ihr werdet auch ein bisschen begeistert von dem, wie ich es bin. Ich muss mich nicht vor Gott abmühen. Ich darf so sein, wie ich bin. Aber lass ihn bitte den Handelnden sein. Ich bete und der Geist Gottes nimmt mein Gebet und bringt es so vor Gott, dass Gott dieses Gebet auch erhören kann. Wir dürfen wissen, dass Gott immer das Beste für uns macht und immer das Beste für uns in den Augen hält. Wir sollen Gott unsere Anliegen nennen, doch lasst uns den Blick offen dafür haben, wie Gott tatsächlich handelt. Die fünfte Voraussetzung. Wir brauchen eine beständige Beziehung zu unserem Herrn. Oft wird Gott benutzt wie so ein Kaugummiautomat. Oben stecke ich Gebet rein und unten erwarte ich, dass Erhörung rauskommt. Aber ansonsten brauche ich Gott nicht sehr in meinem Leben. Jemand teilte mal die Christen in drei Kategorien ein. Die Räderchristen, die Schubladenchristen und die lebendigen Christen. Die Räderchristen sind die, die ihr Christsein auf Rädern ausführen, nämlich im Kinderwagen, in der Hochzeitskutsche und im Leichenwagen. Die Schubladenchristen sind die, die Gott in einer Schublade drin haben. Und kommt ein Problem, nehmen sie Gott heraus, reden mit Gott und wenn Gott das Problem gelöst hat, kommt er wieder rein in die Schublade. Aber ansonsten haben wir mit diesem Gott nicht viel zu tun. Aber Gott lässt das nicht mit sich machen. Gott lässt das nicht mit sich machen, weil er eine persönliche Beziehung zu uns machen möchte. Und das Gebet dient dazu, in dieser persönlichen Beziehung die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Gott möchte in einer beständigen Beziehung mit uns leben und nicht nur ein Pseudodasein führen. Nur in der dauerhaften Beziehung zu Gott werden wir im Glauben wachsen und Gott immer näher kommen. Er möchte, dass wir im Glauben mündig werden. Die sechste Voraussetzung: Wir sollen im Namen Jesu beten. Jesus ist das Entscheidende in allen Dingen. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebräer 12. Er ist derjenige, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. In seinem Namen beten heißt, ich frage danach, was Jesus eigentlich will. Der Name steht in der Bibel immer für die gesamte Person. Deswegen ist die Namensgebung in der Bibel ja auch immer eine ganz spannende und bedeutende Sache, wenn wir uns die Namen in der Bibel anschauen. Wenn ich im Namen Jesu bete, dann bete ich an seiner Stelle, in seinem Willen. Um dies tun zu können, muss ich seinen Willen kennen. Und dafür hat uns Gott auch sein Wort gegeben. Diesen Jesus lerne ich nur kennen in einem engen Verhältnis zu ihm. Ja, der Wille Jesu ist uns in der Bibel offenbart. Und den offenbarten Willen Jesu auf einen Nenner zu bringen ist, Bau des Reiches Gottes, mit mir und mit anderen. Im Namen Jesu beten geschieht im Neuen Testament oft an Stellen, wo es um andere Mächte geht. Hier, wo es um andere Mächte geht, ist das enge Verhältnis zu meinem Herrn ganz wichtig. In seinem Namen beten heißt nämlich auch in seiner Vollmacht beten. Ich muss darum wissen, dass ich durch das Blut Jesu gereinigt bin, von aller meiner Schuld, dass er mich freigesprochen hat. Und darum darf ich dann in seinem Namen, an seiner Statt, anderen Menschen in seinem Namen auch Vergebung zusprechen, zum Beispiel. So, als ob es Jesus selbst tun würde. Die siebte Voraussetzung für Gebetserhörung ist, der Beter muss ein anhaltender Beter sein. Die Bibel macht uns sehr deutlich, dass Gebet auch manchmal Kampf bedeutet. Gebetskampf. Ich denke nur an Jakob, wie er im Gebet gerungen hat, oder an Josua. Mir fällt ein Mann ein, den ich persönlich kennengelernt habe, der mir erzählt hat, dass er 40 Jahre lang jeden Tag für seinen Vater gebetet hat, dass er zum Glauben kommt. Und am Sterbebett hat dieser Vater Jesus sein Leben übergeben. 40 Jahre lang. Wir sollen anhaltend beten. So fordert uns Jesus immer wieder auf. Das wird auch besonders deutlich in der Geschichte der bittenden Witwe. Wie lange bete ich für eine Sache? Habe ich sie schnell wieder vergessen, wenn ich keine Gebetserhörung erfahren habe? Wie lange bete ich für eine Sache? Schnell ist bei mir zumindest oft die Luft raus. Und mir ist es wichtig, so ein Gebetsbuch zu führen, um einfach Dinge nicht zu vergessen. Weil mit meinem 1200 Gramm Gehirn kann ich mir nicht so viel merken. Die bittende Witwe und dieser Mann, von dem ich erzählt habe, sind mir oft Ansporn, Motivation dafür, wirklich dran zu bleiben am Gebet. Und manchmal bedeutet das auch wirklich Gebetskampf. Es ist zum einen das Ringen, immer wieder meine eigene Trägheit zu überwinden. Aber zum anderen ist es auch das Ringen um das Eingreifen Gottes in die Geschichte dieser Welt, in meine Geschichte, in die Geschichte von dem, für den ich bete. Anhaltend beten heißt, ich halte aus im Gebet, auch wenn ich nicht so schnell den Erfolg sehe. Wenn mir eine Person wichtig ist, dann kann ich es auch aushalten, lange Zeit oder längere Zeit für diese Person zu beten. Es gibt in der Bibel sogar ein paar Stellen, die zeigen, dass Gott sein Vorhaben mit Menschen ändert, weil sie da waren und dafür gebetet haben. Denkt nur an das Gebet des Abrahams für Lot in der Stadt Sodom. Gott antwortet auf unser Gebet, aber er will, dass wir anhaltend beten. Betet ohne Unterlass. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Betet ohne Unterlass. Aber ich kann doch Gott mit meinen Anliegen nicht auf die Nerven gehen. Habe ich schon manchen mir sagen, hat mir manche schon gesagt. Doch, genau das will Gott, dass du mit den Anliegen Gott auf die Nerven gehst, weil er möchte, dass du mit dem Gebet, dass er mit dem Gebet dich und andere verändert. Gott möchte, dass du mit ihm in Kontakt trittst und über die Dinge mit ihm sprichst, die dir Gott aufs Herz gelegt hat. Und der Grund dafür ist auch, dass Gott manchmal uns durch das Gebet verändern möchte. Ich kann nicht für einen Menschen beten und in Unfrieden mit ihm leben. Das habe ich vorher schon gesagt. Ich kann nicht für einen Missionar beten, ohne mich mit Mission zu beschäftigen. Ich gebe euch jetzt eine Lebensweisheit. Sei wie eine Briefmarke. Bleib an einer Sache dran, bis du am Ziel angekommen bist. Bleib an einer Sache dran im Gebet für einen Menschen, bis Gott dir zeigt, hier habe ich gehandelt. Oder ich werde das so und so machen. Sei wie eine Briefmarke. Bleib an einer Sache dran, bis du am Ziel angekommen bist. Bete so lange, bis Gott gehandelt hat. Er hat versprochen zu handeln. Wenn man sich diese 7 Voraussetzungen anhört, könnte man denken, ach, Gebet ist so eine komplizierte Sache. Das lassen wir die lieber. Nein, ganz im Gegenteil. Gebet ist ein so wunderbares Geschenk, das Gott mir und uns gemacht hat. Und diese 7 Punkte sollen helfen, dass mein Gebetsleben einfach noch lebendiger wird, dass ich näher in diese Beziehung mit Jesus hineinkomme, weil ich will, dass sein Wille mehr, immer mehr in meinem Leben sich manifestiert. Jeder Christ, der das Geschenk Gottes, das Gebet für ihn nicht nutzt, verhält sich wie einer, der ein tolles Geschenk kriegt und es in die Ecke stellt und es einfach liegen lässt. Ich möchte dich ermutigen, heute wieder neu anzufangen, wieder in diese Verbindung mit Gott hineinzukommen, in dieses Gespräch mit Gott hineinzukommen. Und ich verspreche dir, da kannst du mich dran festmachen, ich verspreche dir, du wirst Wunder mit Gott erleben, denn das ist seine Zusage. Amen. Ein König voller Pracht. Das Lied wollen wir jetzt gemeinsam singen. Ich darf vorher einfach noch einladen, dass wir, also vor dem Lied, dass wir einfach nochmal das tun, worüber ich jetzt gerade geredet habe. Dass wir in diese Verbindung mit Gott hineinkommen und dass wir ihm einfach sagen, ja, was uns das beschäftigt. Weil vor ihm dürfen wir auch stammeln, dürfen wir auch das sagen, was uns einfach im Herzen bewegt. Ich mache den Abschluss. Herr, du bist der König der Könige, der Herr der Herren. Und ich, kleines Würmchen, darf zu dir kommen, so wie ich bin. Und darf mit dir reden, so wie ich bin. Und ich brauche mir nicht tolle Hofreden ausdenken oder weiß ich was, sondern ich darf mit dir, darf vor dir einfach mein Herz ausschütten. Sagen, aber, lieber Vater, was nichts anderes heißt als Papa. Und du hörst mich. Und du hast einen Beistand geschickt, der meine Gebete vor dich bringt. Herr, wie wunderbar ist das. Und ich danke dir aus ganzem Herzen, dass du so ein tolles Geschenk gemacht hast. Und ich bin beschämt, Herr, wie wenig ich oft dieses Geschenk nutze. Und lieber mit dem Handy rede als mit dir, Herr. Danke, Herr Jesus, dass du uns begegnen möchtest. Heute, morgen und in der kommenden Zeit. Halleluja. Amen. Ein König voller Pracht. Wisst ihr, Gott hat mir gerade einen Gedanken gegeben. Der ist nicht theologisch. Aber ich glaube, Gott leidet manchmal auch an Nomophobie. An der Angst, nicht erreichbar zu sein, weil er eine Sehnsucht danach hat, dass er uns erreichen kann. Ich möchte gerne den Segen über uns sprechen. So segne dich der Herr, dein Gott. Tag für Tag soll sein Segen auf dir ruhen. Am Morgen, am Mittag, am Abend und in der Nacht. Am Morgen schenke er dir klare Augen und einen wachen Verstand. Eine Begegnung mit einem guten Menschen, einen frohen Arbeitstag. Am Mittag schenke er dir eine gute Mahlzeit und etwas Stille. Am Abend schenke er dir Ruhe und Entspannung, sowie einen guten Tropfen oder eine gute Tasse Tee. Und zur Nacht schenke er dir einen guten und tiefen Schlaf, inneren Frieden und schöne Träume. So sei er alle Zeit um dich herum, umfange dich mit seiner Liebe. Er schenke dir frohen Mut und Kraft, das Unabänderliche mit Gelassenheit zu tragen. Er bewahre dich vor allem Unheil und schenke dir Tag für Tag, Jahr für Jahr seinen Frieden. Mit solchem Segen beladen, werde selbst Segen für diese Welt. Amen.